Er rennt und trennt.
Herzlich willkommen beim Grenzgänger-Podcast mit Gästen aus dem Innviertel und dem Passauer Land. In dieser Folge zum Thema Tierwelten sind wir im Innviertel zu Gast bei Christine Derler in der Falknerei Adlerwarte Obernberg und im Passauer Land bei Frank Schobesberger vom Tierpark Irgenöd und Wildpark Ortenburg.
Also ich bin der Frank Schobesberger, der Besitzer vom Tierpark Irgenöd und vom Wildpark Schloss Ortenburg. Mein Vater hat den Vogelpark damals aufgebaut in Irgenöd. Also es war ursprünglich eigentlich mal ein Bauernhof, ein ganz normaler, der hat meiner Mutter gehört. Und durch die Vogelliebhabe hat mein Vater dann einfach immer mehr Vögel gehalten und hat irgendwann dann einen Vogelpark draus gemacht. Wie ich dann 2009 das übernommen habe, ist das dann halt in einen Tierpark umgewandelt worden. Also es sind Vögel abgebaut worden und haben halt dann Säugetiere dazugekommen.
Interessant. Und wie kann man unseren Hörerinnen den Tierpark als Hörbild beschreiben?
Man kann sich das vorstellen wie so ein kleiner Tierpark oder ein kleiner Zoo. Also es sind verschiedene Tiere aus der ganzen Welt zum Sehen. Also man kann ein paar Beispiele, Trampeltiere, Kängurus, Affen, verschiedene natürlich, also Katas und Gibbons, Pippi Langstrumpfaffen, also die Totenkopfaffen zum Beispiel, oder auch Geparden haben wir, Zebras. Also es sind verschiedene Tierarten im Vogelpark, genauso auch wie noch Vögel vorhanden sind, also Flamingos und verschiedene Storchenarten oder Aras und Weichfresser oder Laufvögel zum Beispiel, wie Emu, Nandu. Also wir haben eine ganz bunte Mischung da im Park. Tiere haben wir ungefähr, sind jetzt schon ein bisschen weniger geworden. Sonst, wenn wir die Hochzeiten gehabt haben, sage ich mal, vom Vogelpark noch, haben wir über 2000 Tiere gehabt. Das hat sich aber mittlerweile natürlich reduziert, weil die Säugetiere mehr Platz brauchen und die Folieren natürlich, also mir bieten wir natürlich immer mehr Platz für die Tiere. Und das sind jetzt bei ungefähr 500 Tiere, was wir noch haben. Und wir haben ungefähr 120 Tierarten noch. Querbeet, also wie gesagt, also durch die Bank, alles sie vertreten. Man kann sich wieder einen schönen Einblick in die Natur erlangen durch das, gell, wo was herkommt. Und natürlich ist noch alles beschildert. Der Tierpark ist schon so angelegt, dass ein Rundweg rundum geht. Also man kommt überall hin, wo man hin möchte. Aber es sind natürlich auch Beschilderungen, also ein Wegeplan da, wenn jetzt einer sagt, der möchte jetzt in dem Bereich jetzt nicht sehen oder was, oder hat sich verlaufen, der möchte jetzt schnell einmal wieder ins Wirtshaus kommen oder so, oder auf Toiletten, dann kann er natürlich auch Abkürzungen geben.
Ja, das kann schon mal vorkommen. Wie ist das eigentlich im Winter mit exotischen Tieren?
Die meisten Gehege sind so konzipiert, dass Warmställe dabei sind, also die werden geheizt, oder jetzt zum Beispiel auch mit den Vögeln, wie die Kleinen, wie Kanarienvögel oder sowas oder Wellensittiche, die werden von den Sommerfolieren rausgenommen und kommen dann in Winterquartiere. Sozusagen der alte Bauernhof, wo damals da war, umgebaut worden, in Winterstallungen. Und die haben denselben Platz wie im Sommer draußen auch und da ist halt dann beheizt.
Klingt kuschelig, wenn es draußen schneit. Können die Besucherinnen die Tiere auch füttern?
Ja, also wir haben ja schon unsere Futterautomaten, wo die Gäste dann auch die Tiere füttern können. Und das ist alles schon so ausgelegt. Da ist auch ein hübscher mageres Futter drin, weil das soll ja nicht zu gehaltreich sei, dass sie nicht so dick werden, weil in der freien Wildbahn müssen es natürlich mehrere Renner, dass sie zum Futter kommen. Das ist halt in einem Zoo nicht so. Da haben sie halt eher einen kleinen Bereich, sage ich mal, der gelangt einer, weil sie kein Futter nicht zu brauchen. Und da werden sie halt eher korpulent. Darum muss man da schon ein bisschen aufschauen, was man denen auch füttert.
Wie viel Platz brauchen denn die Tiere? Zum Beispiel ein Gepard?
Man unterschätzt das, wenn man meint, weil ein Gepard recht schnell rennen kann oder was, dass der viel Fläche braucht oder sowas. Aber in Wirklichkeit schläft ein Gepard 18 bis 20 Stunden am Tag. Also wie eine Katze auch, sage ich jetzt mal. Gell? Und wann läuft er denn, wenn er Antilopen jagen möchte? Und die Geschwindigkeit, wo der da zusammenbringt, also über 100 km/h, die bringt er auch nur auf eine ganz kurze Zeit zusammen. Also jetzt, der läuft jetzt nicht da kilometerweise, sondern ist ein kurzer Sprint. Und das braucht er ja bei uns nicht machen, weil bei uns kriegt das Futter angeboten. Aber unsere Geparden, also die, wenn es man merkt schon in der Früh, wenn Tierpfleger kommen und bringen denen das Futter, dann werden sie schon ein bisschen websatt und dann rasen sie auch rumdumm und spinnen auch. Also das ist dann, vergleicht das mit einer jungen Katze, die da auch so gescherzig sind. Ne? Und so ist der genau. Also der rennt da auch über den Baumstamm drüber und hinter ihm vierte und freut sich halt weiter, was zum Fressen kriegt. Gell?
Na, solange er nicht dem Pfleger nachläuft.
Im Idealfall rennt der Pfleger nicht nach, ich hoffe nicht. Nein, die werden ja dann auch im Haus drin gefordert. Und also die werden da schon ein bisschen antrainiert, sage ich jetzt mal, dass man den Geparden auch dann, also sage ich jetzt mal, medizinisch oder augenscheinlich betrachten kann, ob ihm irgendwas feit oder ob irgendwie Auffälligkeiten sind. Und die werden ja auch geimpft, die werden dann auch mit dem Blasrohr aufgeschossen. Und das kann ich ja auch nicht draußen machen im Gehege, sondern dann wird der ins Haus eingesperrt und wird dann das da drinnen gemacht. Und da muss man es dann schon natürlich ein bisschen antrainieren, dass die jeden Tag drinnen gefordert werden in den Haus, dass sie reinkommen. Weil wenn man das nie macht, dann kommen sie auch nicht rein. Weil warum soll er? Nachrennen brauchst du ja nicht.
Wie zahm sind denn die Wildtiere bei euch im Tierpark?
Bei uns ist es eigentlich ja so, dass man Tiere eher weit lassen. Also ich mag eigentlich das nicht, dass die so handsam gemacht werden. Es gibt Fälle, die zum Beispiel sagen, ja, ich mag einen Papagei auf der Hand sitzen haben oder einen Geparden streicheln oder Ponys zum Beispiel oder Zebras werden da gestriegelt und sehen es auch an. Das gibt es bei uns gar nicht. Das ist einfach meine Überzeugung, dass die Tiere schon noch eine gewisse Wildnis brauchen, weil das kriegen sie echt nur mit von den Besuchern, weil natürlich, dass gefordert werden, gehen die am Zaun hin und werden von den Besuchern gefordert. Das ist für mich sowieso nur Menschennahheit, wo die Tiere dann haben. Und das brauche ich als Tierpfleger nicht nur mehr auf die Spitze treiben, sage ich. Es gibt natürlich dann auch schlechte Beispiele. Nehmen wir mal ein Beispiel einen Rehbock, wenn man aufzieht. Dann irgendwann kommt der in Geschlechtsreife und dann sägt er halt einen Menschen als Artgenossen an. Und dann wird halt der Mensch attackiert von einem Rehbock zum Beispiel. Das kann bei einem Hirschen auch passieren. Und wenn da so ein Rothirsch oder was auf einer losgeht und sägt sie als Artgenossen, dann haben sie halt keine Chance mehr. Und darum versuchen wir das halt eher zu vermeiden, dass sowas passiert dann. Da gibt es viele Beispiele, da klang schon ein Lama oder was oder ein Kamelhengst oder sowas. Wenn ich heute ein Tier nicht aufziehe mit der Hand und der nicht zahm ist, dann hat er eher eine gewisse Scheu vor Menschen und dann geht er auch weg. Ja, dann versucht halt der seine Distanz oder seine Schutzdistanz einzuhalten und da geht er halt weg. Dann kann ich als Tierpfleger auch normal arbeiten drinnen. Bei manchen Tieren, die muss ich sowieso wegsperren wie Geparden oder sowas.
Verstehe. Ihr habt ja auch zahlreiche Spielmöglichkeiten für Kinder im Tierpark.
Genau. Also es ist eigentlich in beide Parks. In beide Parks gibt es einen großen Kinderspielplatz. Ein Spielplatz ist mehr bei den Geparden, Zebras da oben, wo gerade zwei große Rutschen sind und ein Kletterturm und so. Dann ist bei den Känguru unten noch so ein kleiner Spielplatz mit Wippen und Schaukel. Und an der Gastronomie gleich am Eingang entsteht momentan jetzt ein großer Spielplatz. Kinder haben einiges zum Spielen.
Ja, ideal für einen Familienausflug. Ihr betreibt ja neben dem Tierpark auch noch den Wildpark Ortenburg. Wie unterscheidet sich der vom Tierpark Irkenöd?
Der Wildpark hat halt ein ganz anderes Konzept als wie der Tierpark. Der Wildpark in Ortenburg, der ist halt dann mehr auf die einheimischen Tiere spezialisiert, wie jetzt zum Beispiel Dammwild, Rotwild oder Mufflon und Wildschweine. Aber es gibt da auch andere Tierarten, die nicht von Europa kommen, sondern wie zum Beispiel Lamas, die aus Südamerika kommen oder ein Yak aus Tibet. Da werden halt dann so Tiere ausgewählt, die winterhart sind, die man nicht beheizen muss und die werden halt dann im Wildpark gehalten. Was der Wildpark auch noch ein bisschen hervorhebt, sage ich jetzt mal, ist die Tatsache, dass man größere Gehege hat und dafür nicht so viele Tierarten und dass man durch die Gehege durchgekaut teilweise. Also man kann jetzt durch das Dammhirschgehege durchgehen und dann kommen die Hirschen daher und man kann die fordern und auch streicheln teilweise. Oder nicht nur teilweise, sondern meistens, weil die kommen natürlich, wenn es Futter kriegen, daher. Und genauso ist bei den Schaf oder bei den Mufflern, da kann man halt durchgehen. Also man kann sagen, das ist ein riesiges Streichelgehege.
Für die beiden Parks gemeinsam gibt es ja auch eine Doppeleintrittskarte. Wie kann man das verstehen?
Was sich dann durch das auch ergeben hat, dass die zwei Parks so nah aufeinander liegen und dass die natürlich in einer Hand sind, gibt es dann auch so eine Doppeleintrittskarte, heißt das. Also man zahlt jetzt an einer Kasse für alle zwei Parks schon, kriegt natürlich einen vergünstigten Preis. Den muss man jetzt nicht auf einen Tag machen. Also man kann sich jetzt den Doppeleintrittskarten auch aufheben, wenn man jetzt sagt, man kauft jetzt die im Tierpark und man möchte den Wildpark dann erst im Herbst besuchen oder so, dann ist das auch kein Problem.
Vielen Dank für das Gespräch und den Einblick in eure Tierwelten.
Sogar danke.
Wir fahren jetzt über den Inn nach Oberösterreich, wo wir mit Christine Derler von der Falknerei Adlerwarte Obernberg verabredet sind.
Ja, mein Name ist Derler Christine. Ich bin die Geschäftsführerin von der Adlerwarte Obernberg. Wir haben noch eine zweite Adlerwarte in der Nähe von Wien. Kreuzenstein ist es.
Welche Vögel erwarten uns bei euch?
Wir haben Falken, Adler, Geier, Milane, Eulen, Truthahngeier, alles, was es so im Greifvögelsektor gibt, wird bei uns geflogen.
Wie kann man unseren Hörerinnen das Erlebnis beschreiben?
Man kommt einmal hin, kann sie vorab oder wenn man pünktlich kommt, gerne auch im Anschluss die Vögel in den Volieren einmal anschauen. Dann sucht man sich einen Platz aus und wenn dann die Vorführung beginnt, seht ihr immer einen Greifvogel nach dem anderen. Die Greifvögel machen das, was sie auch in der Natur machen. Also das heißt, das sind keine Kunststücke wie durch einen brennenden Reifen springen oder so, obwohl die Greifvögel das durchaus könnten, sondern die machen nur das, was sie auch in der Natur machen. Ja? Es wird dazu moderiert, wo die Tiere herkommen, wie sie leben, wovon sie sich ernähren. Es wird über die Falknerei berichtet. Also ist so eine gute Dreiviertelstunde, 50 Minuten, wo sie wirklich, wenn sie dann rausgeht, wisst, was ist Falknerei.
Wieso ausgerechnet in Obernberg?
Also in Obernberg sind wir deshalb, weil es dort immer schon Falknereien gegeben hat und wir das natürlich gerne weiter betreiben wollten. Und zusätzlich ist der Hintergrund, dass eigentlich Falknereien fast immer in der Nähe von Burgen bei Burgen betrieben wurden, was den Hintergrund hat, dass im Mittelalter die Falknerei eben nur bestimmten Personenkreisen vorbehalten waren und unter anderem eben dem Adel und die eben auf den Burgen gelebt haben und daher der Bezug zur Burg.
Wie ist die Falknerei eigentlich entstanden und wie hat sie sich geschichtlich entwickelt?
Die Falknerei entstand vor ca. 3.000 bis 4.000 Jahren in den Steppen Asiens und hatte damals nur den einen Zweck, um Fleisch auf den Speiseplan zu bringen. Es hat damals noch keine Schusswaffen gegeben. Bewohner der Steppe haben halt damals gemerkt, dass der Greifvogel, speziell der Adler, der große Beute schlagt und haben eben denen die Beute einfach abgenommen. Bis dann draufgekommen ist, na, es wäre einfacher, wenn ich das Tier einfach zähme, also abtrage, für meine Jagd verwende. Damals war das aber so, dass an und für sich der Adler dann immer wieder in die Natur zurückgegeben wurde. Das heißt, es wurde dann immer ein neuer Adler, ein junger Adler abgetragen. Der alte wurde dann in die Natur zurückgegeben und mit dem Jungen wurde dann wieder gejagt. Vermutlich ist es daran gelegen, dass die einfach, wenn sie geschlechtsreif werden, aggressiver werden. Weiterentwickelt hat sich dann die Falknerei eigentlich weltweit auf unterschiedliche Art und Weisen. In Europa hat die Falknerei die Hauptblütezeit im Mittelalter gehabt. Damals war es eben hauptsächlich dem Klerus und dem Adel vorbehalten, die Falknerei zu betreiben. Jede Klasse hat da quasi ihren eigenen Jagdvogel gehabt, den sie verwenden durfte. Also es durfte jetzt nicht zum Beispiel ein Graf mit einem Adler jagen gehen, sondern der hat sein Habicht gehabt, mit dem auf die Jagd gehen durfte. Ja. Das Fußvolk unter Anführungszeichen hat überhaupt nicht falknen dürfen, das war streng verboten. Mittlerweile ist es so, dass die Falknerei eigentlich mehr Sport geworden ist, gerade in den Arabischen Emiraten sieht man es ja immer wieder, weil einfach die Beutetiere nicht mehr in dem ausreichenden Maße vorhanden sind, aber trotzdem die Mehrzahl der Bewohner dort die Falknerei betreiben wollen und daher haben die diese Falken Racings ins Leben gerufen. Das heißt, es werden da wirklich Wettrennen veranstaltet, welcher Falke fliegt schneller, also wie bei uns Pferderennen und so weiter, gibt es eben dort auch das Falkenrennen. Ja. Nichtsdestotrotz gehen die weiterhin auf die Jagd natürlich auch mit ihren Greifvögeln. Bei uns ist es so, dass die Falknerei weiterhin natürlich eine Jagdmethode ist. Das heißt, man muss auch den Jagdschein machen, wenn man Falknerei betreiben möchte, weil die Greifvögel quasi einer Waffe gleichzusetzen sind. Ja?
Stichwort UNESCO, Weltkulturerbe.
Wir Falkner sind heute immer noch bemüht, dass wir dieses mittlerweile auch UNESCO-Weltkulturerbe am Leben erhalten und heute das mit unserer Adlerwarte hier im Innviertel unter die Leute bringen wollen.
Was ist denn das Besondere an der Beziehung zwischen Mensch und Greifvogel?
Die Beziehung zwischen Mensch und Greifvogel ist deshalb so besonders, weil der Greifvogel für den Menschen nie untergebener sein wird. Also im höchsten Fall ist der Greifvogel für den Menschen ein Partner. Das heißt, er akzeptiert die maximal als gleichwertig. Du bist für ihn ein Mittel zum Zweck. Du schaust, dass er sein Futter kriegt. Dafür macht er das, was er in der Natur auch macht. Also er geht auf die Jagd und kriegt dann eben von dir die Beute präsentiert. In der Natur hätte er es natürlich nicht so einfach. Da müsste er mal Beute suchen, dann müsste er sie finden, dann müsste er sie schlagen, dann müsste er sie töten, dann muss er sie noch vor vor Feinden verteidigen und dann erst kann er es fressen. Und nachdem der Greifvogel den Weg des geringsten Widerstands geht, hat er natürlich den Falkner bevorzugt, weil das natürlich für ihn viel bequemer ist, als wenn er die ganzen Umstände hätte, die wir vorher aufgezählt haben.
Klingt logisch. Warum kommt der Greifvogel denn wieder zurück, wenn er frei geflogen ist?
Das ist immer die Frage, warum der Greifvogel zurückkommt. Wir Falkner finden, dass das die falsche Frage ist. Die richtige Frage müsste lauten, warum fliegt er eigentlich weg? Er weiß doch ganz genau, dass ich in meiner Tasche das Futter die Belohnung für ihn hätte. Warum soll er also wegfliegen? Ja? Also das heißt, ich muss dem Falken beibringen, ist es vielleicht das falsche Wort, zeigen, dass es für ihn besser ist, wenn er eben eine Runde fliegt oder das, was er in der Natur macht. Er weiß, bei uns gibt es das Futter und da braucht er sich nicht irrsinnig anstrengen.
Darf man den Hund mitbringen?
Hunde sind zwar erlaubt, aber mit Leine und Beißkorb. Ansonsten, andere Haustiere, glaube ich, nimmt eh keiner mit, wenn er irgendwo auf Ausflug geht. Also die Katze würde ich jetzt zu Hause lassen. Ja.
Wäre es denn gefährlich für die Katze?
Naja, das weniger, weil unsere Greifvögel, die wir alle auf der Adlerwarte fliegen, die werden nicht jagdlich geflogen, sondern eben nur für die Falkenrei. Das heißt, die haben nie irgendwie lebende Beute umgebracht. Das heißt, da ist die Hemmschwelle doch ein bisschen andere wie beim Jagdvogel. Gell? Obwohl sie ins Beutespektrum fallen würden, also für einen Steinadler, den wir bei uns aber jetzt eh nicht fliegen, ist alles bis zur Hundegröße Beutespektrum. Ja. Aber wie gesagt, bei uns besteht die Gefahr nicht. Wenn sie mit Hund kommen, gehen sie mit Hund nach Hause.
Passiert es auch manchmal, dass einer der Vögel sich weiter entfernt?
Naja, unsere Vögel werden außerhalb der Vorführungszeiten auch trainiert natürlich. Ja, manchmal passiert es natürlich auch, dass sich jemand ein bisschen weiter von der Anlage entfernt. In den meisten Fällen kommen sie dann von selbst wieder zurück, weil sie ja genau wissen, wo das Futter auf sie wartet. Manchmal, gerade bei jungen Vögeln, passiert schon, dass sie sich ja vom Wind abtreiben lassen oder noch nicht so sattelfest sind. Die sind aber alle besendet. Das heißt, die werden dann von uns gesucht und wieder nach Hause gebracht. Die kriegen dann eine Taxifahrt nach Hause. Ja, manchmal sitzen sie dann auch jenseits der Grenze, was natürlich für uns immer eine Herausforderung ist, da den Grenzbeamten weiß zu machen, warum wir da jetzt ummüssen. Ja. Aber mittlerweile sind wir schon bekannt und es rufen uns auch immer wieder Gäste, die schon mal bei uns waren, an und sagen, Herrn, bei uns sitzt der Vogel, kehrt der vielleicht euch. Ja. Wobei es in den meisten Fällen keiner von uns ist, sondern ein wilder Freilebender. Es gibt immer mehr Adler, Milane und so weiter in freier Natur und die sehen halt dann die und denken gleich an uns und rufen uns da gleich an, ob uns vielleicht was abgeht, was ich ja sehr nett finde.
Zurück zu den Vorführungen. Gibt es eine Mindestanzahl an Besuchern, ab denen geflogen wird?
Wenn sie bei uns zur Adlerwarte Obernberg kommt, dann braucht sie nie Angst haben, dass sie irgendwie vor verschlossenen Türen steht. Wir fliegen zu den Vorführungszeiten immer, auch wenn sie nur zu dritt kommt, werden wir für euch eine schöne Vorführung gestalten. Also einfach vorbeikommen.
Ein gutes Schlusswort. Danke für das Gespräch.
Ja, gerne.
Und das war's schon wieder mit unserem Grenzgänger-Podcast.
Vierti. Ja, rennt und trennt.
Der Grenzgänger-Podcast ist im Rahmen eines Interreg-Projekts von S'Innviertel Tourismus und dem Passauer Land entstanden. Interreg Bayern Österreich 2021 bis 2027. Gemeinsam grenzenlos gestalten. Kofinanziert von der Europäischen Union.